Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir uns heute auch per Video sehen. Wir haben uns ja vor einigen Wochen schon mal live und in Farbe gesehen und umso mehr freue ich mich auf das heutige Interview. Und ich stelle euch einmal namentlich kurz vor von rechts nach links. Also heute dabei sind Evelyn, Detlef, René und Katharina. Und ich würde vorschlagen, wir machen es wie in so einer Vorstellrunde, wo man so im Kreis sitzt. Jeder sagt einfach noch so ein paar Sätze zu sich selbst, damit die Zuschauer jetzt wissen, wer seid ihr, wie seid ihr, wie habt ihr zueinander gefunden? Und dazu muss ich kurz noch was sagen. Also ihr sagt, eure Gemeinschaft oder das gemeinsame Forschungsfeld ist es, die Gesetze der Natur und des Seins zu erforschen, statt nur, wie wir es gelernt haben, soziale Regeln zu lernen, um dadurch dann mein Leben, mein Überleben zu sichern. Ja, geht es euch darum, sozusagen euch selbst oder das, was dahinter noch ist, würde ich eher sagen, zu erforschen. Und ja, das finde ich super spannend. Und Evelyn, vielleicht fangen wir mit dir an, weil wir hatten als erstes Kontakt und du hast mir auch erzählt, du hast zum Beispiel eine Weile im Zeck gewohnt. Vielleicht sagst du einfach kurz was zu deinem Werdegang und wie du dann zu dieser Gemeinschaft oder wie ihr euch gefunden habt.
Ja, das Stichwort ist kurz, danke. Ja, ich bin Evelyn, ich bin 62 Jahre alt und seit knapp 2 Jahren bin ich Freilernerin. Und ich habe davor lange Zeit in Gemeinschaft gelebt und habe die Erfahrung gemacht, dass es ein Lebensstil ist, der für mich mir passt und dass er mir aber nicht gefällt. Und zwar, weil so viele Konflikte nicht gelöst werden konnten und so viele Entscheidungen nicht zur Zufriedenheit getroffen werden konnten. Und weil viele Menschen, also nicht nur ich, ihre eigene Erfüllung gar nicht gefunden haben. So. Ich finde es gut, Sucherin zu sein. Und ich will aber auch Erfüllung leben von dem, was ich bin und wer ich bin. Das konnte ich aber gar nicht richtig rausfinden. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche, auch immer wieder in Gemeinschaften. Und jetzt bin ich Forscherin und Freilernerin. Und jetzt finde ich das raus.
Und das heißt, ihr habt ja jetzt doch anscheinend irgendwie einen Weg gefunden, zusammenzuleben. Ihr wohnt zusammen in einer Doppelhaushälfte mit Garten. Aber dazu kommen wir vielleicht später, weil das ist dann
Ja.
der Weg, den ihr ja geht. Ja, vielen Dank. Dann ist der Detlef dran.
Ja, Detlef, noch 64. Ich bin hier der Älteste und Jüngste zugleich. Der Älteste, was sozusagen mein Leben hier auf diesem Planeten angeht, und der Jüngste, was die Nachreifung angeht. Da bin ich nämlich erst 3. Ja, bei mir ist es vielleicht so ähnlich. Ich habe schon als Jugendlicher mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich auf dieser Erde? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und hatte immer so also die Vorstellung, einfach nur arbeiten gehen und das zu machen, was meine Eltern und die Freunde meiner Eltern gemacht haben und die Erwachsenen, die ich damals so kannte. Das fand ich irgendwie ziemlich absurd. Und ich habe dann erst angefangen, ein bisschen ein alternatives Leben zu leben und bin dann aber irgendwie in das Normale gerutscht und habe das um 30 Jahre lang hinter mir. Das ist jetzt aber auch schon wieder 5 Jahre hier. Und dann, wie durch ein kleines Wunder, bin ich wieder auf den Pfad des Fragens und des Forschens gekommen. Und ja, jetzt habe ich jetzt endlich das Gefühl, in diesem Leben an der Stelle angekommen zu sein, für die ich schon immer gedacht war, nämlich wirklich mal herauszufinden, wer ich eigentlich bin, wer wir als Menschen sind und was wir eigentlich tun können, das zu finden, jenseits dieser ganzen kulturellen und Erziehungsumgebungen, die wir sonst so vorfinden.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, René.
Ja, ich bin René. 48 Jahre alt. Ich würde sagen, ich bin jemand, der nach der frei fließenden Kreativität sucht, im Menschen und auch im Wir. Und habe mich mit 24
Auf dem Weg.
gemacht, bin nach Indien gekommen, habe dort Zuflucht gefunden in einem Kloster. War 10 Jahre lang mit einem Lehrer gemeinsam unterwegs,
Wow.
habe viel von ihm gelernt und habe dann noch mal 10 Jahre im Westen sozusagen diese Weisheiten übersetzt, mit Hilfe der weisen Menschen aus Europa. und würde eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich damit so 20 Jahre verbracht habe, das aufzudecken, was durch unsere Gesellschaft und Bildungssystem in mir verschütt gegangen ist. Und ja, ein Teil von diesen 20 Jahren war dann auch der Weg mit uns allen zusammen. Mit der Frage, wie finden wir zu uns selbst und wie können wir aus unserem Selbst heraus leben. Ja, habe jetzt 3 Kinder auch, eine wundervolle Frau, die auch mit dabei ist und wir leben jetzt alle gemeinsam aus diesem Wesenskern heraus. Ja, und ich freue mich jetzt hier zu sein im Austausch.
Ja.
Danke.
Danke auch. Jetzt die Katharina und ich sage gleich dazu, vielleicht nochmal zur Konstellation, also Detlef Evelyn. Dann René, du hast eine eigene Familie mit deiner Frau, die jetzt nicht vor der Kamera sind. Und Katharina hat ebenso 3 Kinder und den Mann, der jetzt auch nicht vor der Kamera ist. Nur, dass man das für die Zuschauer einmal einordnen kann, wie ihr aufgestellt seid als Gemeinschaft. Ja, Katharina.
Ja, hallo. Ich bin Katharina und ich bin noch 42. Ich werde in 3 Wochen 43, freue ich mich schon sehr drauf.
Party!
Ja, weil... Genau. Und tja, wie hat es angefangen? Ich glaube, so ein bisschen hat es angefangen, als ich meine Kinder bekommen habe, wie es dann meistens so ist, dass ich eine Vorstellung bekommen habe zwischen dem, wie ich es mir immer vorgestellt habe, wie es ist, eine Familie zu haben und mit meinen Kindern zu sein und wie es dann wirklich aussieht und an welche Grenzen ich da alles stoße und habe ganz viel versucht und ganz viel gelesen und mich vielen angeschlossen und ja, viele Anleitungen gesucht und bekommen, aber trotzdem an vielen Stellen oder eigentlich fast immer noch nicht richtig zugreifen können. Und es war auch alles immer noch so ein bisschen mit einem fahlen Beigeschmack und immer noch ein Versuch. Und ja, und dann wollte ich eigentlich nur eine Schule gründen, weil die Schule, die ich für meine älteste Tochter hatte, mir dann doch nicht so völlig gefallen hat. Und bin dabei dann auf René und dann auf Evelyn und Detlef sozusagen gestoßen. Und ja, während der Schulgründung schon musste ich dann auch feststellen, dass da auch vieles fehlt, dass ich das gar nicht kann, mit anderen zusammen wirklich Entscheidungen und Lösungen zu finden und mich zu Themen zu beraten. Weil das, was ich von mir einbringe, immer übertüncht ist von irgendwelchen Vorstellungen, wie ich mich darstellen will, was ich denke, wer ich bin, was ich weiß und so weiter. Und dann ging es ins Nachreifen. Und seitdem kriege ich langsam eine Vorstellung davon, wer ich wirklich bin und wie ich mit meinen Kindern agieren will und möchte und kann und mit der Welt und auch vor allem mit meinen Mitbewohnern. Weil das ist auch immer ein sehr spannender Weg. Der aber zum Glück immer letztendlich in einer Party innerlich und äußerlich endet. Und genau, jetzt genieße ich seit 1,5 Jahren unser Zusammenleben hier in dem Haus mit meinen Kindern und das erste Mal so richtig im Leben und in meiner Lebensfreude und ja, im Zusammensein und Kontakt mit allem.
Ja, spannend. Und vielleicht, um das einmal zusammenzufassen, also ihr habt geforscht, das habt ihr mir im Vorfeld schon mal erzählt oder darüber haben wir gesprochen. Also es ging, das Katharina, was du gerade beschrieben hast, um die Forschung, wer sind wir? Und dann kamt ihr zu dem Thema, okay, wie können Menschen zusammen funktionieren? Aber letztlich führt diese Suche immer wieder zurück zu uns. Und ihr sagt, ihr habt es schon erwähnt, es ist diese Bewusstseinsreife, die ihr auch in verschiedenen entwicklungspsychologischen Büchern gefunden habt oder in Psychologiebüchern. Also eine Bewusstseinsreife in 7 Schritten. Vielleicht, René, kannst du was dazu sagen? Was bedeutet das, Bewusstseinsreife? Also ihr sagt ja auch auf eurer Webseite Bewusstseinsreife als Autonomie, damit der autonome Mensch oder damit der Mensch überhaupt autonom sein kann. Und in dieser Zeit sehen wir, dass viele Menschen nicht autonom sind. Ja? Also was hat uns gefehlt? Wo müssen wir nachreifen? Das waren jetzt viele Fragen, aber ja.
Ja, Wir versuchen, Bewusstsein so zu umschreiben, dass Bewusstsein aus drei Aspekten besteht. Einmal mein Forschungsvermögen, dann mein Auffassungsvermögen über die Welt und über mich und mein Gestaltungsvermögen mit der Welt. Also diese drei Aspekte, die zeichnen uns aus im Bewusstsein. Und wenn der Mensch, jung geboren, in die Welt hineinkrabbelt, in die Welt erforscht, dann passieren genau in diesen drei Strängen eine Entwicklung. Also der Mensch entwickelt sich frei, immer weiter in dem Forschungsvermögen, wenn er darin gelassen wird, auch seine Herausforderungen zu lösen und zu entschlüsseln. Sein Auffassungsvermögen wächst damit an und sein Gestaltungsvermögen. Also er wird in der Lage sein, mit immer komplexeren Gegenüber zu tanzen. Und so ist eigentlich jeder Mensch auf der Suche nach diesem Entschlüsseln und nach der Suche nach neuen Tanzpartnern in verschiedenen Ebenen. So als junge Menschen im Säuglingsalter sind es erstmal die ganz einfachen Dinge, mit denen wir tanzen lernen. Und später können wir auch sagen, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit auch anschauen, sind wir irgendwann in der Lage, wie ein Yogi im geistigen Zustand zu tanzen und dort unsere Tanzpartner zu finden. Das heißt, eigentlich schon nach wir suchen ist nach diesem wundersamen Tanz, der uns auch die gesamte Natur und der Kosmos auch vorführt. Alles tanzt miteinander. Wenn zwei Atome zusammenkommen, binden sie sich zu einem Molekül und tanzen miteinander. Wenn Planetensysteme in ihrer Umlaufbahn sind, tanzen sie miteinander. Und das geschieht jedes Mal, weil diese Tanzpartner in ihrer Autonomie angekommen sind. Autonomie heißt nichts anderes, als dass ich meine Eigengesetzlichkeit realisiert habe, verwirklicht habe. Weil ich mich so gut kenne, weil ich meine Eigengesetze kenne und die Gesetze des Gegenübers auch wahrnehmen kann und erkennen kann, weiß ich überhaupt, welche Tänze ich tanzen kann mit ihm. Mhm. Und diese Eigengesetzlichkeit, die geht beim Menschen so weit bis zu dem Punkt, wo wir uns selbst als eine Mischung von Kräften wahrnehmen, eine Mischung von Energien, wo wir unseren energetischen Fingerabdruck erkennen. Das heißt, wir identifizieren uns nicht mehr mit Kompetenzen, Fähigkeiten, mit Rollen, mit Aufgaben, sondern wir identifizieren uns mit unserem tiefen Wesenskern, der aus diesen Energien besteht. Lebenskräfte, sagen wir auch manchmal dazu. Und dann, weil er sich so wahrnehmen kann, ist er in der Autonomie angekommen, weil er seine Eigengesetzlichkeit jetzt verwirklicht. Und das passiert durch dieses ständige Reifen in verschiedenen Phasen, wie es auch in der Entwicklungspsychologie auch erforscht wurde. Und diese Ebene der Autonomie ist auch erforscht worden. Und bei uns selbst haben wir halt noch diesen Zusatz entdeckt, der mit dem Wesenskern und der Energie oder den Kräften zu tun hat. Und da sind wir sehr nah dran, zum Beispiel an dem Erich Fromm. Der beschreibt auch ganz viel darüber, dass der Mensch aus Kräften besteht. Er unterteilt sie in physischen, in psychischen und in geistigen Kräften. So, da, also wir haben auch viele Forscher entdeckt, die uns bestätigen einfach. Und vieles bei unserem eigenen Erforschen auch synchron sind und Bücher sind uns aufgetaucht, Bewegungen, Forscher, die uns immer wieder bestätigt haben.
Hm. Nun sind wir ja, wenn wir jetzt unseren Alltag angucken, ja, dann tanzen wir ja ganz oft. Ich weiß nicht, ob man es dann schon Tanzen nennen würde, aber es bedeutet, wir haben unseren Chef vor der Nase, unsere Kollegen. Wir treffen im Supermarkt auf Menschen und oft, denke ich, kriegen wir alle mit, auf kurz oder lang gibt es Konflikte. Oder ist es anstrengend, sagen wir mal anstrengend, ja? Und woran liegt es denn? Also du nennst es oder ihr nennt es jetzt, damit überhaupt Beziehungen gelingen können, ist diese Bewusstseinsreife Voraussetzung. Aber ist es in unserem System überhaupt möglich? Oder vielleicht beginnen wir mit der Frage, um einen vollständig autonomen Menschen zu haben, wie müsste oder dürfte er dann aufwachsen, was sich ja wahrscheinlich stark von unseren Gesellschaftsstrukturen unterscheiden würde.
Ja, es gibt ja diesen Satz, der junge Mensch braucht ein ganzes Dorf. Und wir würden das ergänzen mit ein ganzes Dorf mit autonomen Erwachsenen. Weil sie eine Bewusstseinsreife darstellen als Horizont, was wir als Kinder dann benötigen. Also wir bleiben in dem Hamsterrad stecken, wenn wir als Kinder mit Erwachsenen im Austausch sind, die selber stecken geblieben sind. Und damit einen begrenzten Horizont nur erleben. Und daher müssen wir uns die Frage stellen, als Erwachsene, wenn wir gesellschaftlich weiterkommen wollen, wie können wir unsere eigene Festgefahrenheit in uns, unsere innere Gefangenschaft, wie können wir die erlösen? Weil wir sonst unsere Kinder nie in die innere Freiheit begleiten können. Daher, ja, ein Dorf, aber mit bewussten und reifen, erwachsenen Menschen, die auch die autonome Ebene in sich tragen.
Und autonome Ebene in dem Moment, dass wir nennen es mal jetzt Persönlichkeitsstörung, falls man es so nennen will, vielleicht ist auch eine Störung in unseren Denkmustern, in unseren Emotionsmustern, ja, weil es nicht ausgereift ist. Also diese Störungen stehen, das ist jetzt der Verstand, ne, der gern die Dinge gegenüberstellt. Aber sagen wir, hier sind die Störungen, das entsteht oft, indem wir in unseren gesellschaftlichen Strukturen aufgewachsen sind, weil sie sind, wie sie sind, Bildungssystem, Kita, nirgendwo konnten wir wirklich autonom und selbstwirksam werden. Und dann haben wir hier die Autonomie. Und jetzt erkennen wahrscheinlich viele, okay, ich hatte nicht die Möglichkeit, so bewusstseinsreifend zu werden, dass ich jetzt autonom bin. Aber ihr sprecht davon, man kann auch nachreifen. Und auf diesem Weg seid ihr ja jetzt. Wie kann ich das tun?
Okay, ich fange mal an aus meiner Erfahrung. Also, die Entdeckung, also vor allem von den dreien, ich bin dann sozusagen mit eingestiegen, nachher etwas später, war dann, dass wir das nachholen, also dass wir in das Alter wieder reingehen. Die Bewusstseinsstufen sind ja den Alter, Lebensaltern der Kinder zugeordnet. Und erlebe das einfach nochmal, aber diesmal ungestört. Und hole mir damit alles das zurück, was verloren gegangen ist, was ich nicht über mich erfahren habe und nicht über die Welt, weil es Eingriffe gab von außen. Oder weil ich auch Überforderungen ausgesetzt war. Mhm. Und damit reife ich das einfach nach und hole es mir zurück.
Ja, genau.
Wir fangen nochmal von vorne an, weißt du? Mhm.
Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin drei.
Ja, okay. Und dieses Stichwort, was du gerade genannt hast, Katharina, das ist was, ich glaube, ich habe es auf eurer Webseite gelesen oder in einem eurer Videos gesehen. Was führt tatsächlich dazu, dass wir quasi gestört worden sind in unserer Bewusstseinsreife? Das ist die Überforderung. Und das fand ich so erhellend, weil das, was man im Bildungssystem, was ich jetzt von außen betrachten kann bei meiner Tochter und natürlich auch, was eigene unangenehme Erinnerungen wach werden lässt, ja, wenn man den Schulweg anguckt, hat ja jeder da sein unangenehmes Gefühl, unterstelle ich jetzt den meisten Erwachsenen, es wird stetig überfordert, ja. Es werden Informationen reingegeben in wahnsinniger Fülle, die eigentlich ja, sinnlos sind, weil sie nicht verknüpft werden mit unserer Erlebniswelt. Kann man so, also die Frage ist jetzt, okay, wir nur zum Verständnis, ja, wo wurden wir in unserer Bewusstseinsreife gestört? Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, wie kann ich es nachholen? Katharina, du hast gesagt, dann gehe ich zurück in das Alter. Das heißt, dann bin ich wieder 5 und wäre mit einem bestimmten Bewusstseinsschritt dran, der vielleicht, was wäre das zum Beispiel?
Ich mache mal weiter. Das ist so eine Art von Teufelskreis. Also jetzt mal auf der Ebene, wie es im Moment stattfindet mit Kindern. Als Baby lasse ich das Baby ganz viele Dinge gar nicht ausprobieren. Dadurch wird es auf eine Art unselbstständig, weil es gar nicht seine eigenen Lösungen für seine Dinge, die es rausfinden will, findet. Und wenn es dann älter wird, dann will ich ständig, dass das Kind bestimmte Dinge kann, die es noch gar nicht kann, weil es diese ganzen Strecken nicht gegangen ist, selbstwirksam. So. Und wir gehen wieder ins Baby zurück und dabei, was wir dann rausfinden, zum Beispiel wie so ein Baustein sich anfühlt, dabei werden wir nicht gestört. Und so baut sich dann unsere Entwicklung wieder von vorne auf, so wie es eigentlich gemeint ist. Also uns nimmt keiner Dinge ab, die wir gerade lernen wollen. Und von uns verlangt niemand Dinge, die wir noch gar nicht lernen können wollen. So.
Ja, das wollte ich nämlich anmerken. Es geht nämlich gar nicht auch nur um die Überforderung, sondern ganz oft auch um die Unterforderung. Also, dass ich den Kindern gar nicht den Raum lasse, ihre Selbstwirksamkeit zu spüren und auch über Grenzen zu gehen, sondern vieles abnehme aus einem Bedürftigkeitsblick heraus und sie dadurch gar nicht ihre Kraft erleben. Dann, wenn du jetzt konkret nach einem Beispiel fragst, zum Beispiel jetzt auch innerhalb der Bewegungsentwicklung, ich hatte eine völlig falsche Vorstellung davon, wie ich springen kann. Also wie ich von etwas runterspringe, ein falsches Körperbild, weil ich das nie richtig anscheinend erforscht habe. Und in der Babysession, also in diesem Nachreifen, als ich in das Alter reingegangen bin, wo es jetzt für mich auch von der Auffassung her interessant war, ich sehe, jemanden springt von etwas, ich will es auch ausprobieren und dann gehe ich ins Forschen, in kleine Schritte rein und entdecke etwas, wie ich mit meinem Körper innerhalb des Springens eigentlich zusammen agiere. Und dabei lerne ich einmal was über das Springen, aber ich lerne auch etwas über mich, wie ich da vorgehe. Und ich bin erfüllt von dem, oh, das ist mein Erleben, das ist mein Forschen, das ist mein Können, was ich mir selbst sozusagen angeeignet habe. Und damit gehe ich ja weiter in die nächsten Stufen rein. Und das erfüllt und macht glücklich auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, und zudem, also diese Stufen nachzuholen, ist das eine. Ihr sprecht aber zum Beispiel auf eurer Website auch davon, wenn ihr euch vorstellt, oder sagen wir mal, und das hat mein Freund so ein bisschen getriggert, ihr seht den Verstand als Sucht, als Süchtigen, sagen wir es mal so, der süchtig ist nach seinen destruktiven Verhaltensmustern, sei es jetzt emotional oder mental. Und auch das, glaube ich, wenn wir uns beobachten, kennt ja wahrscheinlich jeder von sich, der so aufmerksam sich beobachten kann im Alltag. Ja, und dann haben wir ganz viele Vorstellungen davon, wie wir es ändern können, aber merken irgendwann, nee, manchmal fallen wir doch zurück. Also wie löst sich das dann damit automatisch auf oder ist auch das ein Reifeprozess, Lernprozess?
Ja, wir sprechen da immer von Überschreiben, weil es ist Tatsache eben kein klassischer Lernprozess im Sinne von, mir sagt jemand was, ich lerne das auswendig und mache das so als Art Verhaltensänderung, sondern dadurch, dass ich in mir selber zu dieser Situation ja was Neues im Nachreifen erlebe, also mir das keiner erklärt hat oder sagt, guck mal, mach doch mal so, sondern mir die Zeit gelassen hat, selber aus meinem eigenen Antrieb zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auch dafür interessiere, es zu ergreifen, habe ich etwas entdeckt, wo ich merke, ach, das bin ich. Und wenn ich jetzt in den Alltag gehe und mir eine Situation angucke, wo ich merke, oh, hier bin ich konditioniert unterwegs, hier reagiere ich eigentlich so, hier verhalte ich mich so, wie ich es gar nicht will, wie es auch für die Situation völlig unpassend ist. Und ich kann dann sehen, ach guck mal, das, was ich hier herausgefunden habe, das passt ja genau dahin. Und ich das dann dort anwende, dann mache ich das erstens wieder aus dem eigenen Antrieb heraus und ich habe jetzt nicht irgendwas Theoretisches, Wissenschaftliches, auswendig Gelerntes, sondern ich habe etwas, was mich ausmacht. Und das ist meine ganz besondere Art, zum Beispiel in einer Konfliktsituation anders zu handeln als vorher. Und das ist vielleicht schwer vorzustellbar, aber der Unterschied, der ist dramatisch, weil alles andere ist ja fremdbestimmt, ja, von irgendwelchen Menschen, die sich was Tolles ausgedacht haben. Das andere habe ich selbst erlebt. Und das ist halt das Natürliche, weil wenn man Kinder miteinander die Konflikte austragen lässt, dann merke ich schon daran, dass wenn man sich da nicht einmischt, weil man Angst hat, dass sie sich verletzen, weil man glaubt, man darf nicht schreien, weil man denkt, man darf nicht hauen oder weil man denkt, der muss hauen. Also all diese Muster, die ja jeder so mitbringt aus seiner eigenen Überzeugung, aus seiner eigenen Erziehung. Wenn das alles wegfällt und wir wirklich beobachten, was die Kinder machen und wir sie nur begleiten an den Stellen, wo sie sich wirklich verletzen könnten, zum Beispiel, dann können wir entdecken, dass das alle irgendwie auf eine bestimmte Art gleich machen und dann trotzdem aber nochmal in ihrer besonderen Facette ganz individuell. Und das macht uns eben wirklich aus. Und dann hat man eine völlig andere Situation in den Alltagssituationen.
Ja, du hattest ja auch vorhin diese Konflikte erwähnt. Und es ist ja das Spannende, dass die Konflikte ja entstehen, weil man getriggert ist. Also Konflikt, das ist ja, da ist ein Gefühl. Da geht es gar nicht mehr ums Denken und um Situationen analysieren, sondern dann ist man nur noch... Und an der Stelle zeigen sich diese Verhaltensmuster, diese unterbewussten Verhaltensweisen, die wir als süchtig betrachten, und zwar in der Hinsicht, dass sie die gleiche Wirkung haben, weil ich mich nicht frei dafür entscheiden kann, frei dafür oder dagegen entscheiden, sondern wenn bestimmte Konstellationen sind, dann gehen diese Verhaltensmuster einfach an, weil das ein Überlebensfaden, Überlebensmechanismus war in Überforderungssituationen, den ich mir angeeignet habe. Mhm. Und das Wesentliche aus der Nachreifung, wenn ich sozusagen als Kind diesen Forschungsweg gehe, ist, dass ich als Mensch wieder lerne, meine Gedanken zu reflektieren und mir der Gedanken bewusst zu werden und sie zu hinterfragen. Und dann kann ich anfangen, mir überhaupt auch mit dieser Verhaltensmuster bewusst zu werden und zu überlegen, was wäre denn jetzt eigentlich das Passende und warum denke ich das gerade und macht es Sinn, das zu denken und bin ich das eigentlich, der das gerade denkt? Und das ist dann die spannende Verknüpfung von der Entsuchtung und der Dekonditionierung und der Nachreifung.
Ja, und wenn wir es auf noch einer Ebene höher betrachten, ist jetzt die Einteilung, aber ihr habt gesagt, du hast am Anfang gesagt, René, eigentlich geht es ja darum, oder das war bei euch allen der Beweggrund, ich habe immer gesucht, ja, und irgendwann merken wir halt, okay, die Reise muss uns irgendwie zu uns zurückführen, damit wir dann unseren wahren Wesenskern entdecken können. Wie würdet ihr denn, oder vielleicht du, René, was ist denn unser wahrer Wesenskern? Hat jeder einen anderen? Oder gibt es da Überschneidung, ja, indem man diese Vorstellung von All Eins nimmt? Oder was ist es?
Ja, also wenn wir von Wesenskern sprechen, meinen wir auch wirklich jetzt nur den in uns als Mensch. Also wir sprechen jetzt noch nicht von Spiritualität, von spirituellen Ebenen, sondern das rein irdische menschliche Dasein. Und dort haben wir jetzt so wie Fromm entdeckt, dass dieser Wesenskern aus Kräften besteht. Er hat diese dreifache Einteilung, die ich vorhin beschrieben habe. Wir haben 12 einzelne Kräfte entdeckt. Und jeder von uns hat in sich diese 12 Kräfte. Nur, sie sind unterschiedlich ausgeprägt. Sie haben ihre eigene Farbe, ihren eigenen Fingerabdruck. Und diese Mischung aus diesen 12 Kräften ist bei jedem von uns besonders vermischt. Ein besonderes Kunstwerk. Und so sind wir auf der prinzipiellen Ebene gleich und eins. Aber auf der individuellen, persönlichen Ebene sieht man den Unterschied. Mhm. Und im Sanskrit würde man sagen, man hat seinen Dharma gefunden. Also seine wesensgemäße Natur.
Und was sind es zum Beispiel für 12 Kräfte? Also muss nicht alle aufzählen, aber nur, dass wir uns mal vorstellen können, was könnte eine Kraft sein oder zwei?
Ja, sie verfolgen auch verschiedene Aufgaben. Sie haben bestimmte Funktionen auch für unser tägliches Dasein. Und eine ist jetzt zum Beispiel unsere Kommunikation. Und wir können es auch erweitern als Interaktion, eine Kraft, die für die Interaktion zuständig ist. Und da hat jeder auch seine eigene Färbung drin. Mhm. Deswegen ist es auch so spannend, so viele Dinge gar nicht als Standard mehr versuchen runterzubrechen. Also auch, wo wir denken, jemand kann so und so gut kommunizieren, weil er bestimmten Vorstellungen entspricht. Wenn wir aber sehen, dass jemand, also dass die Menschen total authentisch tief in diese eigene Kraft der Interaktion hineinsteigen, wenn wir den Wesenskern an dieser Stelle erkennen und wir würden gar keine Standards mehr aufstellen wollen, sondern wir würden diese Individualität und Diversität auch umarmen wollen. Und damit werden wir Wunder erleben, weil Interaktion plötzlich in so vielen verschiedenen Arten von den Menschen ausgeprägt und entfaltet werden kann.
Das fällt mir jetzt gerade auf. Das ist eigentlich das Faszinierende. Die Wirkung ist immer das Gleiche, nämlich ein unglaublich intensiver und erfüllender Kontakt. Aber halt das Individuelle zeigt sich dann halt in der Art der Interaktion. Und das ist aber auch total schön und spannend, bei jedem zu entdecken und zu sehen, hey, wie machst du das? Und das ist ja dann völlig ohne Wertung und alles. Es ist nur so, ah, so bist du, so machst du das. Das ist unglaublich schön.
Und wir sind üblicherweise ja andersrum unterwegs. Wir sagen ja, oh Gott, der redet ja in einer komischen Art. Oder, oh, das war ja toll. Es geht immer darum, was gefällt mir und nicht zu gucken, was macht den anderen dann aus und was ist daran interessant für mich und spannend. Mhm. Was kann ich vielleicht sogar auch selber für mich noch mitnehmen.
Ja, und ich glaube, wir sind auch oft überhaupt total gehemmt, unsere eigene Wahrheit zu sprechen, weil wir immer Angst davor haben, wie reagiert das Umfeld darauf, ja. Und letztens hatte ich so einen Aha-Moment, meine Tochter, ich wollte ihr morgens so eine kleine Weste überziehen, weil es ein bisschen kälter war. Und dann sagte sie, nee, Mama, damit lachen mich die anderen aus. Sie ist 5. Und ich denke so, warum sollten die Kinder sich deswegen auslachen, weil sie diese Weste trägt? Und ich habe überlegt, wo kommt es her? Weil ich glaube, in der Kita lachen die sich eigentlich gar nicht aus. Und dann sind mir diese Hörbücher und Geschichten, die wir in den Fernsehen und in den Kinderbüchern präsentiert bekommen, eingefallen. Und da lachen zum Beispiel Einhörner das andere Einhorn aus. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, erkläre ich dann meinen Kindern, ich glaube nicht, dass diese Tierwelt untereinander so agiert. Also, oder ich weiß es, dass es nicht so ist, ja. Aber es wird auf ganz vielen Ebenen gesetzt, dass wenn wir nicht nach einem bestimmten Muster agieren, dass wir dann abgelehnt werden, ausgelacht, wie auch immer. Und aber wahrscheinlich haben wir die gleiche Bewertung ja auch verinnerlicht. Ist es denn wirklich, kriegen wir das wirklich hin, dass wir unserem Verstand diese Beurteilung, reduzieren wir es mal auf die negative Beurteilung des Außen, des anderen, was unterschiedlich ist, dass wir das, abtrainieren können oder reduzieren können oder harmonisieren können.
Eigentlich ist es eine Art von Rehabilitationsmaßnahme, nicht nur für den Verstand, aber eben auch für den Verstand. Und ich habe versucht, es hinzukriegen, es mir abzutrainieren. Das habe ich aber nicht geschafft. So, also da ist kein Training, sondern da ist neues Wachsen. Und das macht den Unterschied aus. Also ich mache jetzt in der Nachreifung ganz andere und neue, frische Erfahrungen auch mit meinem Verstand.
Ja, also weil das Spannende ist, wenn ich jetzt sage, wie kann ich das Bewerten im Außen abschaffen, dann bin ich ja schon wieder in der Abhängigkeit im Außen. Das Spannende ist aber, dass ich merke, dass ich überhaupt nur diese Beurteilung im Außen mich tangiert, wenn ich das, was ich tue, gar nicht aus mir wirklich entsprungen ist, sondern halt aus irgendetwas, was ich darstellen will oder weil jemand anderes, in dem Fall vielleicht meine Mutter, mir die Weste anzieht. Wenn es aber meine Entscheidung ist, und zwar nicht meine Entscheidung, weil ich will jetzt irgendwas darstellen, sondern wenn ich verstanden habe, wer ich bin und diesen Wesenskern, von dem wir schreiben, berühre und daraus agiere, dann hat es so eine Kraft, all mein Tun, dass das gar nicht eine Beurteilung in der Wirkung heranzieht, beziehungsweise selbst wenn sie kommt, ich das gar nicht höre, nicht merke, mich das nicht berührt. Und darum geht es, das zu finden, was aus mir kommt, weil dann kommt die Autonomie und auch die Autonomie von der Beurteilung von außen. Und dadurch natürlich, wenn sich das fortpflanzt und alle nur noch so unterwegs sind, dann will natürlich auch keiner mehr beurteilen, weil das ist ein Kontakt. Es ist ja auch eine Form von Kontakt, aber die ist ja gar nicht erfüllend, wenn ich jemand anderen beurteile. Was ist ja die Frage, was will ich denn eigentlich wirklich an der Stelle?
Ja. Ich könnte auch sagen, jetzt von der Entwicklungspsychologie, in den ersten 18 Monaten taucht der Mensch in sein Urvertrauen hinein, in eine Kraft, die die Geborgenheit darstellt. Und nach den 18 Monaten beginnt plötzlich die Entdeckung des Ichs. Und das kommt einher, weil der Mensch seine Wirksamkeit immer mehr versteht, dass er ein Akteur ist, auch hier in diesem Kosmos, und er auch Wirkung hat. Und wenn sozusagen der Mensch da drin in dieser Geborgenheit begleitet wurde und gleichzeitig dann sein Ich entsteht, dann ist dieser Mensch nicht auf der Suche nach Geltung von außen, sondern er nimmt seine Selbstwirksamkeit wahr. Und rein psychologisch gesehen sind es ja die Stellen, wo zum Beispiel der Narzisst anfangen würde zu entstehen, wenn er halt nicht so begleitet wurde. Und die Ich-Bildung ist dann also gestört. Und er hat eine Frage, wer er ist, und sucht das ständig im Außen als Bestätigung und muss sich deswegen auch so aufblasen, damit er überhaupt einen Platz in dem Wir finden kann. Er glaubt fest daran, dass er gar nicht einen Platz verdient, solange er nicht eine Leistung bringt für die Gruppe. Und wenn das aber nicht da ist, sondern wenn er in seiner Wirksamkeit sich entdeckt hat und er leuchtet einfach von sich aus wie die Sonne, dann hat er gar nicht die Suche danach. Und das ist auch damit auch zu erklären, wie dieses gesunde Reifen viele Dinge in uns erblühen lässt, die wir gar nicht über Umwege und Methoden und Werkzeuge versuchen reinholen zu müssen.
Und das erklärt auch, weil ich habe mal gehört, dass in den Chefetagen überdurchschnittlich viele Narzissten sind. Also der prozentuale Anteil ist viel höher als jetzt in der normalen Bevölkerung. Und das, was du gerade erklärt hast, erklärt es natürlich wunderbar, ja, dass sie durch diese Leistung dann das von außen stetig brauchen. Wer bin ich? Diese Widerspiegelung, ja, okay, spannend. Das ist im Prinzip die Begründung dafür. Sehr spannend. Genau, und über eure Webseite habt ihr auch geschrieben, oder da bin ich überhaupt erst auf euch gestoßen, dass ihr plant, in diesem Jahr zum Beispiel eine etwas größere Gemeinschaft ins Leben zu rufen, ja, mit mehreren Menschen. Vielleicht könnt ihr da mal kurz beschreiben, wie ist so die Vision?
Wir wollen ja, das will ich. Wir wollen ja das nicht nur bei uns behalten, weil wir stark sehen, was es für Auswirkungen hat auf uns als Erwachsene, eben auch sogar Ältere und auch auf unsere Kinder. So. Und das wollen wir, dass es auch für andere möglich wird. Wir wollen also, dass sich das ausbreitet. Außerdem sehen wir auch, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, sowieso. Der ist so gemeint und kann aber eigentlich gar nicht zusammenleben. Das heißt, unsere Idee ist es von uns aus gesehen absolut wert, sich zu vergrößern, also viel mehr Menschen zu sein und auch mit mehr Menschen zusammenzuleben. Wir wollen gerne, wir wissen, wenn wir autonom sind, spätestens dann wollen wir uns selber versorgen. Wir wollen noch nicht unsere Sachen von wem anders machen lassen, ich will die selber machen. So. Und so wollen wir so ein Dorf aufbauen, wo wir in die Selbstversorgung gehen, wo wir gemeinsam weiter nachreifen und wo unsere Kinder auch so aufwachsen können. Und natürlich am besten dann auch weitere Dörfer. Also das soll ja, eine Ansteckung kann da ja passieren. So. Das ist auch sinnvoll.
Mhm. Ja, genau, wir hatten ja auch von vornherein schon immer vor, ein Selbstversorgerdorf zu gründen. Nur es war völlig klar, wir hätten uns selbst damit überfordert, wenn wir jetzt aus der Idee heraus sofort in die Aktion gehen, sondern wir wollten auf der Erfahrungsebene wirklich greifbare, sinnliche Erfahrungen machen damit. Und deswegen haben wir hier jetzt sozusagen in unserem Haus und dem Garten in klein angefangen und haben da schon viele Erfahrungen gesammelt auf allen Ebenen, auf allen ja, wie man sich so vorstellen kann, und merken jetzt, dass wir die Reife dafür haben, uns vergrößern zu wollen, und auch die Lust, natürlich jetzt auch mit noch mehr Menschen als Wachstumspartner, als Wachstumserreger, als Tanzpartner zu haben und das zu teilen und auch von den Weisheiten und Blickwinkel der anderen auch zu profitieren. Und genau, das noch natürlich als Ergänzung zu dem Wunsch, dass wir das ermöglichen wollen, auch allen mit teilzuhaben, die das auch möchten, die das auch erleben möchten.
Da frage ich gleich nochmal tiefer nach, aber vielleicht vorher die Frage, ihr habt es jetzt schon eine Weile erprobt. Wie lange wohnt ihr zusammen? Seit wie vielen Monaten jetzt in diesem Haus, in dieser Haushälfte?
16, 17 Monate ungefähr.
Anderthalb Jahre ungefähr. Ja. Und vermutlich gab es auch schon mal einen Konflikt. Wie geht ihr damit um? Also das sind ja dann die Abweichungen, ne? Ich glaube, wir haben da sehr ideale Vorstellungen, in einer Gemeinschaft leben, und wenn wir dann dort sind, dann treffen wir auf Dinge, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Also es gibt diese zwischenmenschlichen Reibungen, sagen wir mal. Und wie löst ihr das denn für euch als Gemeinschaft?
Wir wussten ja, dass das kommen wird. Also mal mindestens ich, weil ich es ja schon erlebt habe. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen, weil ich ja weiß, dass die Nachreifung unserer Weg, auf dem wir sind, dass der uns dabei unterstützt. Und früher in Gemeinschaftskonflikten, also auch mit Konflikten mit Einzelnen, habe ich einfach meine Klappe gehalten, weil ich wollte ja, dass die Gemeinschaft funktioniert. Heute schreie ich dann einfach auch mal oder sagt es offen, was mich jetzt triggert oder so. Oder gebe auch mal dem anderen die Schuld, dass das alles auf der Platte ist. Und dann reflektieren wir darüber. Also ich für mich selber und wir auch zusammen. Wir haben unsere regelmäßigen Reflexionen über alle Vorgänge unter uns, auch hier im Haus.
Ja, und das Effektive daran ist, dass ganz klar ist, ohne Trigger gibt es keine Konflikte. Also ein Konflikt entsteht nicht, weil verschiedene Weisheiten aufeinandertreffen, ja, weil dann entsteht nicht ein Konflikt, sondern weil da bei jemandem was festgefahren ist, so ein Glaubenssatz, den er aber gar nicht richtig hinterfragt hat und der auch gar nicht unterfüttert ist mit wirklichen Erfahrungen. Deswegen reden wir davon Weisheit, mit etwas, was ich selbst rausgefunden habe. Und wir haben dieses Commitment hier, weil wir verstanden haben, dass das der ganz wesentliche Punkt ist, dass wir das wissen, dass es das gibt und dass wir daran arbeiten wollen. Und manchmal braucht es einen Tag oder manchmal braucht es auch eine Woche, bis man den Spiegel wirklich annehmen will, aber es ist klar, dass ich das Vertrauen habe in die anderen, wenn die sagen, stopp, und ich merke das ja auch selbst, wenn ich in der Emotion bin, hier ist jetzt eine Stelle, da kannst du arbeiten. Da bist du an der Triggerstelle und es birgt aber auch einen Schatz. Begib dich rein und schau, was denkst du eigentlich wirklich? Was ist deine Absicht? Was hast du gerade alles für Bilder im Kopf und haben die eigentlich noch mit der Sache zu tun, über die wir gesprochen haben, als dieser Konflikt entstanden ist? Und dann haben wir immer eine Lösung erlebt. Und zwar keine Beziehungsmanagement-Lösung, sondern eine echte, die dann auch eine Wirkung hat, weil wir in dem Thema vorangekommen sind. Und weil ich in mir auch so eine Befreiung gespürt habe und weil ich wieder was über mich verstanden habe, über ein Muster von mir und wie ich das eigentlich angehen würde. Und mittlerweile geht es halt immer schneller. Wir kommen das sozusagen immer mehr in Kontakt damit, wie sich das anfühlt, wenn man so zusammen agiert und zusammen sozusagen spricht oder halt auch dann natürlich Konflikten begegnet. Und dass das dann ohne Emotionen stattfinden kann. Wobei jetzt Emotionen... Also weil es geht immer um die Gedanken dahinter, ja? Also hinter jeder Emotion steckt vorher ein Gedanke. Da ist... Ja. Der ist ganz tief, den weiß man oft nicht. Und den gilt es zu finden. Und das ist die Schatzsuche. Und dabei habe ich meine Wachstumspartner als Hilfe, als Unterstützung.
Damit es nicht wie so ein wohlfeiler Freudenclub klingt, also wir haben angefangen, uns hier ziemlich zu fetzen, so wie man es überall macht. Und ich glaube, der Unterschied ist, den Katharina eben gesagt hat, wir haben uns klar gemacht, also irgendwann sind wir alle an dem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, das, was wir hier entdeckt haben, ist das, was wir leben wollen. Es gibt keine Alternative. Und wenn es die nicht gibt, also nicht das übliche Weglaufen, was ja in allen Gemeinschaften, in Firmen, überall passiert, in Vereinen, überall, die Leute fetzen sich und die einen sind die Starken und setzen sich durch und die anderen verschwinden einfach. Und so kriegt man dann irgendwie so eine Ruhe rein und dann läuft es irgendwie. Und uns war klar, so geht's nicht. Und so sind wir überhaupt an den Punkt gekommen, was zu tun. Und dann hat uns das geholfen, was du ganz am Anfang ja mal von deinem Freund erzählt hast, was er nicht so richtig glauben wollte. Wir haben verstanden, dass wir süchtig sind. Und dort gibt es auch ein ganz spannendes Buch, wo Schritte der Sucht erklärt werden, das auch die Alkoholiker benutzen, die Anonymen. Und als wir dann gesagt haben, okay, die Art und Weise, wie wir in Auseinandersetzung ist Sucht. Ich kann gar nicht anders. Ich bin krank. Ich kann mir noch so oft sagen, dass ich es nicht will. Also muss ich das auch wie eine Krankheit behandeln. Und dann haben wir alle erstmal angefangen, für uns selber Inventur zu machen und zu gucken, was habe ich denn eigentlich für standardmäßige Vorgehensweisen in bestimmten Konfliktsituationen. Und dann ist es zu dem gekommen, was die beiden erzählt haben, dass wir in eine Offenheit gekommen sind und die ist in den letzten Wochen, Monaten erstmal wirklich richtig so angekommen, dass wir uns offen und ehrlich sagen, wer wir sind, keine Angst mehr davor haben, niemand mehr zeigen müssen, wer wir glauben zu sein, weil die anderen wissen es ja sowieso. Und seitdem funktioniert es so wie beschrieben. Aber das ist jetzt nicht einfach vom Himmel geflogen. Mhm. Das ist einfach eine Entscheidung, die jeder von uns trifft. Und wenn er nicht will, dann geht er eben. So war es früher. Ja. Wir gehen eben nicht.
Beziehungsweise auch die Voraussetzung ist eigentlich, dass ich wirklich den Wunsch oder ja den Willen in mir trage, auch also mich zu reflektieren, an mir zu arbeiten, ja, nicht länger zu sagen, ja, du musst das jetzt ändern, sondern halt bei mir, wie du es beschrieben hast, Katharina, auch. Das wäre quasi auch die Voraussetzung dann, wenn jemand sagt, ja, er kann sich vorstellen, in dieser Gemeinschaft mitzuwirken, dann muss für denjenigen auch klar sein, es ist innere Arbeit. Ja. Am besten jeden Tag, ja, oder?
Also man muss Lust auf das Nachreifen haben, weißt du? Man muss Lust haben, sich zu entdecken. Und dann, wenn das da ist, dann passiert es auch automatisch, weil dann will man sich da reflektieren. Dann will man doch mit sich in Kontakt gehen. Mhm. Und ja.
Mhm. Ich könnte noch dazu ergänzen, weil ich ja, als wir in das Haus eingezogen sind, auch ziemlich schnell eine Beobachterposition eingenommen habe. Und das Interessante ist, wir können uns beim Nachreifen immer dafür entscheiden, ob wir den Tag ausfüllen mit den Nachreifungserlebnissen und damit also so viel wie möglich davon die Zeit verbringen, das Nachreifen zu praktizieren auch. Genau, da auch die Aufmerksamkeit hinzulenken, weil da ist ja meine Ressource gerade. Da lebe ich ja gesund. Da lebe ich ja mein Heil. So. Oder ich gehe in mein altes Erwachsene-Ich, was halt konditioniert ist, voller Muster, voller Fehlidentifikation und bin dann kompliziert auch unterwegs. Und diese Kompliziertheit, die endet dann natürlich auch in solchen Konfliktsituationen. Und das heißt, grundsätzlich kann ich als Nachreifender immer auch da schon mal unterscheiden und auch mir die Frage stellen, wie will ich meinen Tag ausfüllen? Mit welcher Aufmerksamkeit und Achtsamkeit? Mhm. Und dazu kommt dann das, was jetzt davor wir auch gehört haben. Also wenn ich dann schon in den Auseinandersetzungen bin mit der Welt, was ich manchmal muss, wo ich manchmal wieder in dem Erwachsenensein auch unterwegs sein muss und agieren muss, dann kann ich aber so viel Verantwortung übernehmen über mein Selbst, dass ich auch weiß, ich bin jetzt mit einer Ausstattung von Mustern unterwegs und die darf ich mir immer wieder angucken und auch für die Verantwortung übernehmen. Also ich bin ja jetzt auch in einer Situation, wo ich jetzt nicht mehr sagen kann, ich weiß davon nichts. Ich bin ja jetzt in einer Transition und habe dafür Verantwortung auch und darf mir dann auch mich selbst da drin ermahnen, hey, ich weiß mehr, ich habe schon viel mehr Weisheit darüber, dass es sowas gibt in mir wie ein Muster, was jetzt einfach losschlägt und ich kann mir dafür was überlegen, wie ich damit arbeite, damit ich damit bewusster umgehe, weil am Ende ist das der springende Punkt, die Frage zwischen Bewusstheit oder Unbewusstheit. Sehen oder Ignoranz? Das ist für mich jedes Mal die Entscheidung. Und wenn ich schon mit diesem ganzen Thema in Kontakt komme, ist das natürlich immer mehr auch die Verantwortung. Bleibe ich in der Ignoranz, in der Unwissenheit, weil ich denke, das ist schön komfortabel Oder gehe ich in das Sehnen, in das Bewusstsein hinein und erlebe Vitalisierung?
Ja, spannend. Und vielleicht nochmal zum Abschluss, also ihr, ja, wenn ihr sagt, ihr wollt das Dorf gründen, dann denkt ihr auch darüber nach, neue Menschen in die Gemeinschaft mitzunehmen. Und vielleicht sagt ihr mal, wie ist so der Ablauf? Ja, wenn jetzt jemand Interesse hat und sagt, boah, das spricht mich total an, ich möchte auch nachreifen und ich möchte in dieser Gemeinschaft leben. Wie kann man sich bewerben oder wie, was habt ihr so im Kopf, was sind die nächsten Schritte?
Wir machen das über Kennenlernen. Also uns kann man anschreiben oder anrufen und sagen, kann ich euch kennenlernen? Dann kann man uns hier besuchen, auf unserem Lerncampus hier und mal reinschnuppern in die Themen, unser Haus anschauen, wie wir hier so leben. Man kann hier auch mal einen ganzen Tag, einen ganzen Campustag verbringen mit seinem Kind und dann kann man uns kennenlernen. Und dann, wenn man wirklich einsteigen will, dann kann man das über einen sozusagen Start-Retreat, in dem man selber seine Kräfte entdeckt und auch diesen Weg anfängt zu verstehen, um dann ihn auch gehen zu können und mit uns dann auch ins Dorf gehen zu können. Mhm. Und im Sommer werden wir ein großes Sommercamp haben, wo auch alle, die starten wollen, mit dem Kurs, also mit diesem Retreat, starten können und wir dann zusammen danach uns aufmachen, das Dorf zu finden und zu organisieren. Mhm. Also es ist ein großer gemeinsamer Start.
Okay, das bedeutet also nur für die Teilnehmer jetzt in Berlin, welcher Ortsteil war das? Charlottenburg, oder?
Kleinmachnow. Fast. Ist kein Ortsteil von Berlin, aber fast.
Ja, Kleinmachnow ist aber direkt neben Zehlendorf.
Neben Zehlendorf, ja, okay, da war ich. Und und dieses Kennenlern-Retreat, also was wir machen werden, ist, wir verlinken einfach unterhalb dem Interview jetzt nochmal den Termin, wenn ihr den, wahrscheinlich ist der jetzt noch nicht klar.
Wann der Sommercamp-Termin ist schon klar.
Der ist schon klar, dann schreiben wir mit runter.
Dann schreibe ich dir.
Wann ist der? Weißt du, hast du
23. Juli.
23. Juli und ein oder zwei Wochen ungefähr?
Zwei Wochen,
genau. Okay, cool, dann wissen wir das schon mal. Super. Ja, ich danke euch sehr. Das war jetzt sind wir bei einer guten Stunde gelandet. Sehr spannend und ja, wie gesagt, also für mich war das so, wenn man anfängt, Persönlichkeitsentwicklung oder egal wie man es nennen will, Bewusstseinsforschung ja zu betreiben, dann guckt man natürlich immer. Und das war für mich tatsächlich das Schlüssigste. Also wie kriegt man es hin, dass man auch in der Gegenwart jetzt noch ja, bestimmte Dinge aufhebt, ja, also es gibt ja ganz viel, wir können dann energetisch arbeiten und so, aber das kam mir sehr allumfassend vor und ja, sehr schlüssig. Ich danke euch sehr für das Gespräch.
Danke dir.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich wollte noch sagen, vielen Dank für die Möglichkeit und für deine Freude und dein Interesse.
Sehr gern. Tschüss, ihr Lieben.
Ja. Tschüss. Ciao.